Guten Morgen, lieber Wolfgang.
Guten Morgen, lieber Micky.
Du hast jetzt für unsere aktuelle Ausgabe ein besonderes Gespräch geführt, also dass du dich mit jungen Frauen sehr gut unterhalten kannst. Das hast du ja zuletzt mit Judith Holofernes unter Beweis gestellt. Jetzt hast du dich mit einer älteren Frau unterhalten, beziehungsweise mit der ältesten Frau Deutschlands.
Charlotte Kretschmann ist 113 Jahre alt, mit anderen Worten. Sie hat als Kind den Ersten Weltkrieg noch erlebt, als erwachsene Frau dann den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie lebt in einem Alten- und Pflegeheim in Kirchheim-Teck, das ist in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Den Kontakt hat Christine Keck vom Spiegel hergestellt. Ich bin dann zusammen mit Mia von Studio Bummens nach Kirchheim-Teck gefahren. Wir sind dann da
Mia war auch dabei.
Mia war dabei, wir sind da aufgeschlagen. Sie hat ein Zimmer, sitzt dann ganz zart und zerbrechlich, aber sehr wach in ihrem Sessel. Es hat von Anfang an was wirklich Beeindruckendes gehabt und auch was Berührendes gehabt, einen so alten Menschen zu erleben, der, das muss man sich vorstellen, ein fast fotografisches Gedächtnis hat, also extrem viele Dinge in den Details abgespeichert, was etwas anderes ist als in einem normalen Gespräch. Sie kann eigentlich nur 1:1 erzählen. Mhm. Das heißt, was abgespeichert ist, wird so erzählt. Sie kann nicht verknappen, verkürzen, weglassen. Das funktioniert nicht so gut. Deshalb ist dieses Gespräch ein bisschen sperriger, ja, als Gespräche sonst üblicherweise sind, wenn wir sie machen mit, ja, Leuten, die so ähnlich gestrickt sind wie wir. Aber ich denke, wenn man sich drauf einlässt, hat man oder kann man sehr viel davon haben.
Spannend, ja. Wir sind es ja in der Regel gewohnt, mit Menschen zu reden, die das im öffentlichen Raum auch gewohnt sind und somit natürlich etwas präziser und scharfkantiger erzählen. Ja. Spannend.
Ja, es kommt auch noch was, wenn ich es sagen darf, was anderes bei ihr dazu. Das ist mir auch klar geworden. Das kannst du vielleicht nachher auch am Beispiel deiner Oma erzählen, ja, die ja im, ja, Sommer letzten Jahres verstorben ist. Bei Frau Kretschmann ist es so, sie hat das Glück, dass aufgrund dieses extrem hohen Alters sich Menschen für sie interessieren, mhm, und für ihr Leben und sie gefragt wird und erzählen darf, wie viele alte Menschen in diesem Land sitzen allein in irgendeinem Sessel, oh ja, und keine Sau interessiert sich mehr für sie.
Und das, obwohl sie diesen unglaublichen Schatz an Erinnerungen in sich tragen und an Ereignissen, Erfahrungen, von denen sie berichten können, also gerade das, was du sagst, also einfach mal ein komplettes Jahrhundert erlebt zu haben mit all seinen Verwerfungen, Irrungen, Wirrungen, aber auch halt, aber es ist natürlich wirklich absoluter Wahnsinn. Also ich meine, die war ja schon in den 80ern, war sie ja schon jenseits des Rentenalters. Das ist ja wirklich faszinierend.
Ja, also ihr Mann ist in den 90er Jahren gestorben, auch ihre Tochter ist jetzt, mhm, verstorben, dann ist da jemand, ich habe sie dann zum Schluss gefragt, wie ist das, Frau Kretschmann, haben Sie die Hoffnung, irgendwann mal die Ihnen so wichtig waren, nochmal zu sehen, zu, ja, erleben? Sagt sie, nein, diese Hoffnung hat sie nicht, aber sie würde jede Nacht von Ihnen träumen und dann würde sie aufwachen und dann würde sie feststellen, die Realität ist ganz anders und das würde sie sehr traurig machen.
Oh, wow, okay.
Darf ich nochmal fragen, wie war das bei deiner Oma? War sie eingebettet in ein soziales Umfeld, wo man sich auch immer für sie interessiert hat?
Ja, total. Also das ist das war ja in gewisser Hinsicht dann auch der Quell ewiger Jugend. Also einerseits, also sie hat ja gelebt in einem Vier-Generationen-Haushalt, also mit meinen Eltern und meinem Bruder, der Frau und den Kindern, den Urenkeln in dem Falle. Und das war so eine Mischung aus ständiger Betriebsamkeit. Also sie hat ja im Grunde genommen bis zum letzten Tag ja noch Wäsche gewaschen, gekocht oder versucht zu kochen, mal mehr, mal weniger. Und halt ganz viel Liebe, weil natürlich viele Menschen da gewesen sind, die sich für sie interessiert haben, sich um sie gekümmert haben und immer da waren. Und das hilft natürlich, ne, dass man immer diese Spannkraft behält, weil man ja auch für andere da ist und andere interessieren sich für einen. Trotzdem wäre ich mir auch nicht sicher gewesen, ob ich mit ihr jetzt einen, weil die Interessenten gab es ja auch mal, die gesagt haben, dass sie dann gerne vielleicht mal das nochmal gefilmt hätten oder ob man da nicht nochmal einen Podcast aufnimmt. Aber ich hatte das Gefühl, dass das ein Raum ist, in dem sie sich nicht so entfalten kann und in dem sie auch nicht ihre Strahlkraft entwickeln, wie das im privaten Miteinander ist, obwohl sie immer gut erzählen konnte. Umso gespannter bin ich auf diese Ja, was sind es dann? Ne? Sind es Schlaglichter? Sind es verbale Polaroids? Was ist es, was ihr da zusammengetragen habt? Man muss es sich wahrscheinlich wie so eine Art Puzzle vorstellen, oder?
Ja, alles irgendwie zusammen, manchmal schlagwortartig, manchmal bruchstückhaft. Mal muss man auch selber ein bisschen kombinieren. Mal versuche ich auch, wenn ich das Gefühl habe, man müsste das biografisch auch bei ihr noch ein bisschen präziser machen, das dann entsprechend reinzubringen. Hörst dir an.
Ja, aber mit großer Freude. Ich bin sehr gespannt. Ja, was für ein Geschenk, was für ein seltenes Glück. Wie toll.
Absolut.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt.
Mach's gut.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss. Es ist Sonntag, der 2. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Sie ist am 3. Dezember des Jahres 1909 in Breslau auf die Welt gekommen. Sie ist damit die älteste lebende Deutsche und sie ist von allem anderen abgesehen eine wunderbare Zeitzeugin des 20. Jahrhunderts. Herzlich willkommen, Charlotte Kretschmann.
Ja, ich danke recht herzlich. Das stimmt alles. Ich habe eine wundervolle Zeit gehabt, also als Kind. Meine Eltern haben immer für uns gesorgt. Die sagen, wenn ich Kinder habe, dann muss ich mich auch kümmern und sie bestens betreuen.
Das ist sicher eine Erklärung dafür, warum sie auch so alt geworden sind, wobei ja da noch ein bisschen was obendrauf kommt, da bin ich mir sehr sicher. Lassen Sie mich, Frau Kretschmann, zwei kurze Vorbemerkungen machen. Erste Bemerkung, Sie sind mit dem amtierenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten weder verwandt noch verschwägert, stimmt's?
Ja.
Okay. Und die zweite Vorbemerkung, wir sind bei Ihnen zu Hause, in Anführungsstrichen, im Henriettenstift in Kirchheim Unterteck.
Ach, im Henriettenstift, ja.
Seit wann leben Sie hier?
Gott.
Seit einigen?
Also, ich habe nicht gerechnet, aber mein großer Enkel sagt, ich müsste bald 10 Jahre hier im Henriettenstift sein. Aha. Also zuerst war ich schon sehr traurig, dass ich von meiner Wohnung und vom Krankenhaus aus hieß, ich könnte nicht mehr allein. Und für meine Tochter, die lebte ja auch noch, war es ja sehr umständlich. Die kam jeden Tag mich besuchen. Meine Tochter bleibt ja auch nicht so jung. Ah. Die wurde ja auch jeden Tag älter. Und meine Enkel haben gesagt, Oma, das Beste ist, du kommst zu uns nach Kirchheim, da können wir dich jeden Tag besuchen kommen und ist für alle viel einfacher.
Von daher hat es ja auch wunderbar funktioniert. Sie sind ja hier auch sehr gut versorgt. Sie kriegen auch Frühstück und Mittagessen und Abendessen und alles, was dazugehört.
Kaffee.
Darf ich Sie, Frau Kretschmann, am Anfang unseres Gesprächs auch fragen, wie es Ihnen denn gesundheitlich geht?
Ja, so, Sie hören ja, mein Kopf stimmt 150%ig, sagen sie alle.
Aha.
Bloß, kommt auch ein Physiotherapeut. Ich bin ja vorher mit dem Rollator gelaufen. Und
okay,
das möchte ich natürlich jetzt auch wieder.
Aha.
Und da kommt einmal, er kommt ihm zu wenig. Zweimal in der Woche und dann gehen wir hier spazieren mit dem Rollator.
Sie haben im vergangenen Jahr, im Sommer glaube ich, Corona gehabt. Haben Sie das irgendwie auch gut überstanden, diese Zeit mit Corona hier im Henriettenstift?
Also das, noch einmal möchte ich das nicht durchmachen, dass ich also 14 Tage in Quarantäne war. Ich habe nur hier am Fenster gesessen, rausgeguckt und habe mir jedes Blatt habe ich beobachtet. Das war alles. Und wenn die Schwestern mir Essen brachte, ich habe mich mal umgedreht, da steht das Essen da. Keiner hat zu mir gesprochen.
Okay.
Also ich hätte nicht einen Tag das noch länger durchmachen können. Und da kam eines Morgens dann die Putzfrau hier und die sagte, also Frau Kretschmann, ich komme jetzt alles waschen und Sie sind frei. Da habe ich gesagt, sagen Sie das noch einmal. Ja, Sie sind jetzt frei. Sie können raus. Und da musste ich einen Schluck machen. Aha. Da habe ich gesagt, dann gehe ich gleich in den Garten. Muss mal sehen, was da jetzt blüht, was für Blümchen sind. So war das auch.
Ja. Also, das war ja für viele wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Auch für andere hier im Heim ist es Gott sei Dank gut ausgegangen. Frau Kretschmann, wenn Sie einverstanden sind, gehen wir zurück ins Jahr 1909. Also da ist die elektrische Waschmaschine erfunden worden. Da ist in Deutschland der Führerschein eingeführt worden. Willy Milowitsch ist auf die Welt gekommen und Sie. Am 3. Dezember 1909 in Breslau. Daran haben Sie logischerweise keine Erinnerung mehr. Wann genau setzen Ihre frühesten Erinnerungen ein? Die Eltern, das Zuhause, Geschwister?
Ich kann mich daran erinnern, da war ja meine Schwester noch nicht geboren. Ich hatte nur einen Bruder und wir haben zusammen gespielt. Und damals war das ja nicht so, dass man eine Dusche hatte, jeden Tag duschen konnte. Meine Mutter hatte eine große Zinkbadewanne, die wurde jeden Tag voll Wasser gemacht. Und da habe ich mit meinem Bruder drin geplanscht. Wir haben zusammen gebadet.
Aha.
Das würde es heute gar nicht geben. Jeden Tag dasselbe. Ja. Und das war wunderbar.
Also Sie hatten einen Bruder, Sie hatten dann auch eine jüngere Schwester. Würden Sie sagen, Sie hatten eine schöne Kindheit? Oder kann man das so nicht sagen, angesichts auch des Ersten Weltkrieges, den Sie als Kind erlebt haben?
Eine sehr schöne Kinderzeit. Denn meine Mutter ist jeden Tag in einen Park gefahren, damit ich spielen konnte mit anderen Bekannten. Man lernte sich ja dann so kennen, also die Mütter. Und da sind wir jeden Tag. Eine halbe Stunde musste meine Mutter mit uns in den Park fahren. Da war größer wie das hier, auch in der Mitte ein See.
Ja.
Und da haben wir auch einen Sandkasten, waren alles. Da haben wir gespielt und konnten auch Ball spielen, was ja damals auch, Autos gab es ja noch nicht. Also ich habe da noch kein Auto gesehen.
Sie waren damals eine kleine Prinzessin, kann man das so sagen?
Ja, also jeden Tag wurde unseretwegen der Spaziergang gemacht. Und wenn mein Vater war Polizeibeamter, der war ja nur sehr korrekt. Der leitete alles, der sagt, die Kinder müssen das haben, die sind im Aufwachsen und wir wollten die Kinder, also erst eins, dann zwei. Und da müssen wir auch fürs Beste für die sorgen.
Okay.
Und meine Schwester war ja ein Nachkömmling, die ist ja erst nach 10 Jahren gekommen. Ich bin nämlich ein Babynarr. Und ich bin überall bei den Nachbarn hingelaufen, wo ein Kind zur Welt kam.
Aha.
Dort habe ich die Kinder geschaukelt, spazieren gefahren. Und da hat mein Vater gesagt, das weiß ich noch wie heute, der Lotte, wie ich das anstreichen, läuft immer fort zu fremden Leuten. Hütet Kinder, das können wir auch haben. Und so kam meine Schwester zur Welt.
10 Jahre danach.
Nur mir zuliebe, ja.
Das ist aber eine große Ehre, die Ihnen damals widerfahren ist.
Und da hat es meine Mutter sehr einfach. Wir haben gefüttert, meine Schwester, spazieren gefahren. Wir haben es gelernt, wie man wickelt, wie man alles macht. Im Grunde genommen, wie man sagt, die größeren Geschwister erziehen ja die kleineren Kinder.
Ja.
Und die Mutter ist einfach dadurch.
Ja. Sie sind zur Schule gegangen. Haben Sie dann auch anschließend eine Ausbildung gemacht oder haben Sie studiert?
Ich bin ja in die Mittelschule gegangen und bin von da aus in die höhere Handelsschule.
Mhm.
Ich war, damals sagte man, Kontoristin. Also die Kontoristin musste im Stenografie, Schreibmaschine, Buchführung, alles kennen.
Okay.
Und da bin ich gewesen auf der, und wie ich fertig war, sollte eine Abschlussfeier sein, zu der, die habe ich gar nicht mitgemacht, denn da stand gleich ein Herr da, ach, sie nehme ich gleich mit, sie engagiere ich. Ja, und so bin ich.
So sind Sie zu Ihrem ersten Job gekommen.
Ja, und so bin ich zu meinem ersten Job gekommen.
Sport war immer sehr, sehr wichtig für Sie. Ja. Sie waren eine hervorragende Leichtathletin, ich glaube Sprinterin, 200 Meter, sind auch Mittelstrecke gelaufen und haben 200 Meter
und 800 Meter. Ich habe ja die goldene Nadel von der deutschen Sportbühne bekommen, weil ich unter den 30 Besten war. Die 30 Besten von Deutschland bekamen die. Das war so hier eine Anstecknadel.
Aha. Haben Sie die noch, die Nadel?
Nein, nicht. Alles. Bis alles mit weg. Der Flucht, da hieß es ja, morgen früh müsst ihr an der Ecke stehen. Sparbücher dürft ihr nicht mitnehmen. Da wird er eingesperrt. Und sie werden dann im Laufe des Tages abgeholt, aber wo wir hinkamen,
Das war dann die Flucht Ende des Zweiten Weltkrieges, damals vor den Russen, vor der Roten Armee Richtung Westen, da kommen wir noch drauf, jetzt gehen wir in der Zeitachse noch mal ein Stück weiter zurück. Also, Sie waren eine hervorragende Leichtathletin und das Schicksal hatte so gefügt, dass Sie bei der Leichtathletik, beim Sport auch Ihren Mann kennengelernt haben. Der hatte nicht die 200 Meter und die 800, sondern war Sprinter, glaube ich.
Mein Mann war in einem anderen Sportclub. Da war ein Sportclub Schlesien und der war schon auch x Jahre alt, also wie viel weiß ich nicht. Der ist nicht neu gegründet worden.
Okay.
Und da war ihm auch eine sportliche Veranstaltung. Da sind ja alle Vereine von Deutschland und von Breslau eben gewesen. Und
da haben Sie ihn kennengelernt.
Sehen laufen.
Ja.
Und da hat er wohl gedacht, die gefällt mir. Und hinterher waren dann immer Tanzveranstaltung, also fröhliches Beisammensein. Und da war Tanz und da war auch eine engagierte kleine Band. Also Band hat man damals nicht gesagt, kleine
Tanzkapelle.
Oder,
Sagen Sie, Frau Kretschmann, also Sie haben ihm gefallen.
Ja.
Hat er Ihnen auch gefallen?
Ja.
Gleich von Anfang an?
Ja.
Sie wussten, das ist er? Ich habe
mit einer aus meinem Club. Und zum Schluss habe ich mal nicht getanzt so schnell und da kam er mich holen.
Und das, da fing dann alles an?
Ja, und da fing alles an.
Ja.
Da hat er sich am selben Abend noch mit mir verabredet und ich bin auch gegangen. Und von da an haben wir uns immer getroffen.
Was haben Ihre Eltern gesagt, als Sie es erzählt haben zu Hause?
Ja, natürlich, meiner Mutter. Mein Vater nicht, der war ja streng und so. Das alles, der wollte das auch so genau nicht wissen. Aber meiner Mutter. Und dann stellte sie ihm auch noch heraus, der ist mit meinem Bruder zusammen auf die Realschule gegangen.
Okay.
Da war dann gleich eine tolle Verbindung.
Also das war der Mann Ihres Lebens, Sie haben ihn auch geheiratet, Sie haben zusammen eine Tochter bekommen, Sie hatten, ja, auch Frage, ein schönes Leben in diesen 30er Jahren?
Ja, habe ich gehabt, denn wir haben uns dann hinterher nach jeder Veranstaltung, wir hatten so ein kleines Köfferle und das musste er ja für seine Trainingssachen, sie brauchten ja eine Hose, sie brauchten ja die Schuhe.
Für den Sport.
Ja, und da musste man ja so ein Köfferle haben.
Ja.
Und das Köfferle, mit dem sind wir irgendwo hingegangen, haben es an der Garderobe mit abgegeben. Und so war das eben ein Treffen. Wir haben uns dann jeden Abend auch, hat mich mein Mann abgeholt, von der Firma, wo ich war. Und da kam mein Mann nicht jeden Abend bei meiner Firma kaputt.
Okay.
Und da sind wir dann gegangen ins Café. In Breslau gab es ja viel schöne Cafés.
Und dann hat er Ihnen einen Heiratsantrag gemacht.
Wir haben dann, wir haben sehr spät geheiratet, denn mein Mann war ja beruflich nicht fertig.
Okay.
Er war
Ingenieur.
Ingenieur. Aber er war noch in der Lehre. Er musste ja ein Praktikum haben.
Ja.
Und dann ist er auch, weil er Elektrik studieren wollte, ist er in einen gegangen in oben in Norddeutschland, in Pommern.
Hm.
Und da habe ich ihn dann auch mal kurz besucht. Dort war er 2 Jahre. Und dann hat er sein Examen gemacht, kam wieder zurück. Und wir wollten ja auch dann heiraten. Und seine Mutter, die war erste Verkäuferin bei einer Hutfirma. Und die kannte da eine AEG, den höchsten in Berlin, den höchsten Direktor.
Ja.
Und der hat dann vermittelt, dass mein Mann nach Breslau konnte. Und da haben wir uns dann 35 verlobt und 36 geheiratet.
Also Ihr Mann, Ingenieur, war bei der AEG in Breslau erstmal und war dann auch später nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart auch wieder bei der AEG. Sie hatten dieses gemeinsame Leben mit ihm, sie hatten die Ehe, sie hatten eine gemeinsame Tochter.
Ja.
Es ging Ihnen, so wie Sie es geschildert und angedeutet haben, in dieser Zeit gut. Und dann kam irgendwann der Zweite Weltkrieg und plötzlich war alles anders. Ihr Mann ist eingezogen worden zur Wehrmacht, war dann an der Front in Frankreich. Stimmt das so?
Ja, mein Mann war von 1940 an, hat er Kriege mitgemacht. Den Frankreich-Feldzug, den haben wir ja bald gewonnen. Und da kam mein Mann nach Hause kurz und da ging es dann nach Osten hin, also
Russland,
nach Katowice, wo die Polen und Russen waren. Und von da an habe ich dann meinen Mann kaum noch zu sehen bekommen.
Ja.
Denn er ist ja kurz vor Ausbruch dann nach Waldenburg in Schlesien versetzt worden.
Aha.
Und dort hatte ich ja niemanden. Und da haben meine Eltern natürlich sofort gesagt, du kommst sofort zu uns. Und da bin ich die ganze Kriegszeit bei meinen Eltern gewesen.
Also Sie und die kleine Tochter waren dann bei den Eltern?
Bis meine
Tochter
in die Schule ging.
Okay.
Wie sie dann in die Schule ging, musste ich nach Waldenburg. Da konnte ich dann nur sonnabends mal meine Eltern besuchen.
Ja.
Aber unter der Woche musste ich in Waldenburg bleiben.
Ihr Mann war im Krieg. Dieser Krieg ging irgendwann mal zu Ende. Es hat sich dann spätestens 42, 43 angedeutet, dass Hitler, dass Nazi-Deutschland diesen Krieg nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird. Ab 44 gab es dann den Vormarsch der Roten Armee, der Sowjetunion Richtung Westen. Und sie haben sich dann zur Flucht entschlossen und sind mit ihrer Tochter damals zusammen?
Nicht zur Flucht. Alles war ein Muss. Wir sind überall gezwungen worden. Man kann sagen, rausgeschmissen. Und
wer hat sie rausgeschmissen?
Na, wir sind einfach von den Deutschen in Waldenburg in den Roten Kreuz zugesetzt worden. Da hieß es, das ist die letzte Möglichkeit, wo Mütter und alte Leute rauskommen können, ehe die Russen überhaupt ganz nah, sie können ja denken, 10 Kilometer ist sie weit. Wir haben schon das Schießen gehört. Und da sind wir in den Roten Kreuz und sind wegtransportiert worden, wussten aber auch nicht wohin.
Wo sind Sie dann gelandet?
Ja, ich habe Ihnen erzählt. Und da sind wir in München gelandet. Und die Münchner haben gesagt, oh, ihr seid ein Rotkreuztransport, wir sind ein Gifttransport, wir nehmen euch nicht auf. Die Münchner haben uns nicht aufgenommen. Und da hieß es, na ja, da müssen wir von München aus weiter nach Wien fahren. Nach Salzburg erst nach Wien. Da sind wir dort gekommen und da war auch gerade im Bahnhof Fliegerangriff. Und den mussten wir auch wieder raus. Und so sind wir dann in die Tschechei gekommen. Und dort war es zuerst ganz schlecht. Da kam man auch in eine Schule, Stockbetten. Meine Mutter lag unten, die sagt, ich werde hier von oben nass. Da hat sie immer das Wasser laufen lassen. Und meine Mutter kriegte das aufs Gesicht.
Oh Gott.
Und Körper. Ah. Ja, so war das. Da kriegten dann meine alten Eltern und meine Schwester hatte noch drei Kinder. Ein Kind ist in der Tschechei gestorben. Und hier kriegten wir dann ein Zimmer für alle Menschen.
Ja.
Ja, und da gab es einen Tag Nudeln mit Tomatensauce und einen Tag Nudeln mit Senfsauce. Dass mein Vater dann sagte, ich bin ein alter Mann, ich kann das nicht mehr essen.
Sie sind dann irgendwann in Stuttgart gelandet, also von der Tschechei dann wieder über bestimmte Stationen in Stuttgart gelandet. Wussten Sie eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo Ihr Mann ist?
Nein, ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht gewusst, ob mein Mann am Leben ist und wo er ist. Aber da waren die Amerikaner schuld. Die haben die Post zurückgehalten. Die haben meinen Mann verwechselt. Mit, er war wohl Pionier. Und,
das heißt, Ihr Mann war in amerikanischer Gefangenschaft nach dem Krieg?
Ja, und der ist mit dem U-Boot-Kommandanten Kretschmann verwechselt worden. Und dadurch habe ich keine Post bekommen.
Ja.
Und mein Mann wurde von einer amerikanischen Provinz in die andere geschossen.
Frau Kretschmann, Sie hatten diese Odyssee hinter sich. Also von zu Hause nach Westen. Dann sind Sie in München gelandet. Die Münchner wollten Sie nicht. Dann waren Sie in Salzburg-Wien. Da mussten Sie wieder weg. Dann waren Sie in der Tschechei mit der Tochter, die alten Eltern waren auch noch mit dabei. Über Bremen ging es.
Wir sind immer zusammengeblieben.
Ja, über Bremen ging es für Sie dann nach Stuttgart. Und dann haben Sie auf welche Art und Weise Ihren Mann, der ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war, was Sie gar nicht wussten am Anfang, wie und wann haben Sie Ihren Mann dann wieder getroffen?
Also, wir sind dann zwangsläufig erst nach Dafürden gekommen. Das waren amerikanische Buden und Auffanglager, das eben sortiert hat. Und da haben die sortiert, Mütter mit kleinen Kindern brauchen Milch. Und da kriegten die, eine Tochter von meiner Schwester war noch keine 3 Jahre, die kriegte Milch. Und wir Erwachsenen kriegten eben Brot und so, aber wir hatten ja alle Läuse. Und da mussten wir erstmal entlaust werden.
Wenn ich Frau Kretschmann nochmal fragen darf, nach Ihrem Mann, wie das dann war, als Sie ihn wieder gesehen und wieder getroffen haben nach dem Krieg?
Jetzt müssen wir ja erst einmal in Bremen sein. Denn von da Dafürden, dem Lager, Ami-Lager, wo wir sortiert wurden, kamen wir ja dann nach Bremen rauf in ein Lager. Und dort wurden wir auch wieder sortiert. Und da ist auch, wenn junge Leute waren ja nicht viel dabei, die kommen direkt nach Bremen und die anderen kommen sie in Vorort. Das ist so wie hier Kirchheim, Jesing, glaube ich, so nehmen. Und so, dass sie sich das vorstellen können. Und so sind wir jetzt dort aufgeteilt worden. Und wie wir dann dort ein paar Tage waren, da kriegten wir eine Nachricht von der Frau. Und die hat dann erst einmal vermittelt, hat die Adresse nach Bremen geschickt und meiner Schwiegermutter auch.
Wie war es dann für Sie, Frau Kretschmann, als Sie nach dem Krieg Ihren Mann das erste Mal wiedergesehen haben. Der war ja in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, das wussten sie nicht. Was war das für ein Gefühl, als der da plötzlich im Zimmer stand?
Da kam er an und da sagte der im Büro, der Kriegskamerad, der im Büro saß, Herr Helke, Sie haben ja heute Geburtstag. Und da hat er gesagt, ach, das weiß ich gar nicht einmal. Und wie er da so stand, kam dann meine Mutter und ich hervor. Und da war natürlich die Freude groß. Er hat den ganzen Tag frei gekriegt. Und was das Wichtigste war, er kriegte für uns zu essen mit. Denn wir haben ja vorher kaum was zu essen bekommen, auch wie wir dort vor Bremen waren.
Sie haben gerade erzählt, Frau Kretschmann, Sie hatten diese ganze Flucht-Odyssee hinter sich, nach München, nach Salzburg, nach Wien, in die Tschechei. Irgendwann waren Sie dann in Stuttgart, dann haben Sie auf relativ komplizierte und verschlungene Art und Weise wieder ihren Mann getroffen, der ja in der Zwischenzeit in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Sie haben dann mit ihm und ihrer Tochter in Stuttgart nach dem Krieg ein neues Leben anfangen können, anfangen dürfen. Ihr Mann hat dann wieder einen Job bekommen bei der AEG.
Ja, AEG, dann gab es schon alles, wie er die Stelle bei der AEG bekam.
Okay.
Und da ist mein Mann von da aus eben unverhofft, da sagte noch der vom Wirtschaft, haben Sie auch Geld, Herr Kretschmann, dass Sie da, Sie wissen jetzt, wo Ihre Frau ist. Und Ihre Tochter sagt da, ja, ich habe ja meine Löhnung von der amerikanischen Gefangenschaft.
Frau Kretschmann, diese 50er Jahre, in denen Sie dann in Stuttgart gelebt haben, also nach dem Krieg, der Zusammenbruch, der Wiederaufbau, dann kam Konrad Adenauer als Bundeskanzler, dann kam dieses berühmte Wirtschaftswunder, wo es den Leuten immer der Reihe nach besser ging. Was sind da für Sie die wichtigsten Erinnerungen an diese Zeit in den 50er Jahren in Stuttgart?
Ach, da war es dann sehr schön. Denn mein Mann hatte Möglichkeiten, mir vom Wirtschaftsamt mal ein Nähzeug zu bringen. Oder er konnte eine Schürze kriegen. Oder er konnte von allem, alle Abteilungen hatte ja mein Mann unter sich. Und da haben die selber, die wussten ja, dass mein Mann Kriegsgefangener ist und dass wir null haben, dass wir Vertriebene sind. Alles so klein. Und so haben wir angefangen.
Ja.
Wir haben zuerst auch eine Benutzung bekommen. Ja, eine Frau, ihr Mann war in Russland, die mehr wusste sie auch nicht. Und da musste sie mit mir die Küche teilen, das Klo, Bad teilen. Und meine Tochter schlief mit ihr zusammen im Zimmer.
Ja.
So war das. Zuerst.
Zuerst, dann ist es aber immer besser geworden.
Ja.
Dann hatten sie ihre eigene Wohnung. Dann kam sicher auch irgendwann ein Kühlschrank dazu und eine Waschmaschine.
Ja,
sowas alles.
Da waren wir froh. Da hatten wir etwas, konnten wir immer etwas, so wie es wieder was gab, anschaffen. Und vor allen Dingen, mein Mann konnte dann, wie das so wurde, das Material da war, haben die sofort mein Mann wieder genommen. Und da konnte mein Mann, so wie alles jetzt neu rauskam, das kam er nach Hause und sagte, du, es gibt jetzt eine Geschirrspülmaschine. Zuerst habe ich es abgelehnt. Und dann, wie ich das gesehen, und dann Waschmaschine und ein Mixer. Ich hatte alles das Neueste, weil ja mein Mann eben an der Quelle saß.
Ja.
Und wusste, dass es neu rausgekommen, das ist das heute. Und da hatte ich schon, hat es mein Mann schon bestellt.
Ja.
Also dann war dann eine Aufstiegsmöglichkeit, das war dann schon sehr schön, wie das so war. Ja.
Also es war dann, so verstehe ich Sie, so interpretiere ich Sie, ein Stück weit wirklich auch ein schönes, angenehmes Leben, das Sie geführt haben. Irgendwann der Lauf der Dinge, Ihr Mann ist, glaube ich, Mitte der 90er Jahre verstorben. Sie haben noch sehr lange dann alleine gelebt, leben können, bis Sie jenseits der 100 waren. Jetzt also das Leben in dem Henriettenstift in Kirchheim-Teck. Sie haben uns vorhin geschildert, wie es gesundheitlich um Sie steht. Mit dem Rollator funktioniert es. Corona haben Sie auch überstanden. Gibt es bestimmte Sachen, die Sie gesundheitlich nicht mehr können, wenn ich so direkt fragen darf?
Ja, augenblicklich sitze ich im Rollstuhl. Und das tut mir schon sehr weh. Deswegen sage ich, kommt denn bloß der Physiotherapeut einmal, wenn er mehr kommt. Aber hier ist auch ein Angestellter, wenn der Zeit hat, der betreut ihn auch so, der ja. Läuft er mit mir draußen auch mal lang oder im Winter, wenn es Wetter ist, hier die Gänge. Ich möchte schon auch wieder im Rollator laufen.
Das ist doch ein tolles Ziel. Mir ist aufgefallen, man kann Sie ja auch in so kleinen YouTube-Ausschnitten angucken. Mir ist aufgefallen, dass Sie immer einen sehr gepflegten Eindruck machen. Auch jetzt hier bei unserem Gespräch, Sie sehen wirklich fast alterslos schön aus. Ja. Sie legen sehr viel Wert nach wie vor auf Ihr Äußeres.
Ja, ganz recht. Das habe ich aber als Kind schon zu Hause bei meinen Eltern gehabt. Deswegen sage ich, ich hatte die neuesten Kleidchen, alles. Meine Mutter konnte nähen, hat es aber nie gelernt. Ja. Sehen Sie, das war schon mit meiner Mutter das erste Wunder. Die hat nähen nicht gelernt, aber eine Schneiderin mal, die kam zu meiner Mutter, auch in schlechter Zeiten, der ist der Mann weggelaufen und da wollte sie nähen, da kam sie zu meiner Mutter, Frau Helke, wie muss ich das machen, denn sie hatte zwei Kinder, die damit ernähren.
Ja.
Und da sage ich, das war das erste Wunder mit meiner Mutter, dass die nähen konnte. Die hat sich ein Modejournal für Kinder gekauft, hat sich dann den Schnitt für mich ausgeredet und dann hat sie mir das Kleidchen genäht.
Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Sie sind aber trotz Ihrer 113 Jahren, Frau Kretschmann, keine Frau, die in der Vergangenheit lebt, sondern sehr wohl auch in der Gegenwart. Ich habe es vorhin gesagt, Sie lesen die Zeitung, Sie informieren sich, Sie wissen, was in der Welt passiert. Das ist nach wie vor wichtig für Sie.
Ja, das ist für mich sehr wichtig, sage ich, wenn ich auch alt bin. Ich hoffe immer noch, meine Enkel holen mich ab. Morgen werde ich auch wieder geholt und davon lebe ich. Denn ich habe ja meine Enkelkinder auch mit großgezogen. Deswegen verstehen wir uns so gut. Ich habe es ja von klein auf mit großgezogen.
Ja. Frau Kretschmann, wie ist das jetzt? Also wir leben ja in ganz turbulenten und schwierigen und problematischen Zeiten. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, wir haben diese Klimaveränderung, wir hatten Corona, wovon Sie ja auch betroffen waren, ja, als Sie da zwei Wochen in Quarantäne waren. Diese ganzen Umwälzungen in der Welt, macht Ihnen das Sorge, wenn Sie an die Zukunft denken, wenn Sie auch an die Zukunft beispielsweise Ihrer Enkel denken?
Ja, natürlich denke ich manchmal, aber ich sage dann auch, also jede Generation hat ihr Leben bestanden. Die haben das immer so gemeistert, die haben das hingekriegt. Mag ganz sein, ob es nach dem Ersten, nach dem Zweiten Krieg, sag ich, das muss ihm auch, wie ich sag, an Gott, an der Welt liegen. Die schaffen das alle. Das so.
Sie haben es ja auch geschafft. Sie haben ja zwei Weltkriege überlebt. Auch. Und wenn man das zusammenzählt, kommt man ja auf 10 Jahre insgesamt. Also 4 Jahre Erster und 6 Jahre Zweiter Weltkrieg.
Ja, hab's geschafft.
Wenn jetzt jemand Sie fragen würde, wie werde ich 113 Jahre alt? Was muss ich tun, damit ich alt, nicht nur alt werde, sondern auch im Kopf klar alt werde? Was ist da für Sie besonders wichtig?
Ja, dass ich schon im Kopf klar bin, dass ich meine Enkel habe und eben die Hoffnung immer noch habe, dass ich mit dem Rollator laufen kann.
Ja, ansonsten haben Sie sicher gute Gene, das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Gute Ernährung, wobei, weil wir über den Krieg gesprochen haben, da war die Ernährung überhaupt nicht gut. Dann trinken Sie ja ab und zu auch gerne ein Glas Wein.
Ja, wenn ich bei meinen Eltern bin, immer zum Essen.
Okay.
Die trinken Sprudel oft, aber ich trinke ein Glas Rotwein dazu. Ich habe auch hier stehen, Sie sehen.
Ich sehe, das, da ist noch relativ viel drin in der Flasche, also das reicht noch ein bisschen.
Trinke ich entweder am Tag oder wie es eben passt.
Frau Kretschmann, wie wichtig ist Gottvertrauen?
Ich sage ein höheres Wesen, sage ich. Ein höheres Wesen muss es ja geben, sage ich. Alles ohne kann nicht sein, ob ich das Wesen oder Gott oder wie nenne. Aber daran glaube ich sehr, dass es eine höhere Macht gibt, die das alles ebenso leitet.
Haben Sie auch die Hoffnung, irgendwann mal, wenn Sie dann nicht mehr auf der Welt sind, vielleicht die Menschen, die Sie geliebt haben, die wichtig für Sie waren, wiederzusehen?
Daran glaube ich nicht. Das ist, man erzählt so und spricht so, aber dass ich da meinen Mann oder meine Eltern, meine Tochter wieder, also das muss ich träumen. Deswegen, ich habe viel Träume. Und dadurch kann ich viele Nächte nicht schlafen, weil mir das alles durch den Kopf geht. Da träume ich, ich gehe mit meiner Mutter einkaufen, ich gehe Stoff kaufen und da sage ich, Mama, wir müssen gehen. Ich möchte ja ein neues Kleid haben. Ja gut, da gehen wir. Jetzt gehen wir. Und sie will es, also in einem Traum.
Ja.
Und dann wache ich auf, das stimmt gar nicht. Das habe ich wieder geträumt. Also da bin ich sehr unglücklich. Da weine ich oft, weil ich das alles waagerecht träume, so wie es wirklich war. Und jetzt war es ein Traum. Ist früh tatsächlich, da sitze ich hier, jetzt wo bin ich eigentlich, die Mama, ach, dann komme ich nicht mehr in mein Dreh. Die Mama ist gar nicht da, geht gar nicht mit mir. Das ist sehr traurig.
Frau Kretschmann, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute, Frau Kretschmann.
Danke Ihnen auch, dass Sie zugehört haben, dass Sie das Gespräch wollten. Ja, ich danke Ihnen, aber Sie haben auch toll gefragt und gemacht. Sie haben sich genau reinversetzt, wie das so war.
Spiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.